Heute Deep Dive zum Thema Stablecoins und dem brandneuen Genius Act. Ich weiß, das ist ziemlich schwere Kost. Ich habe mir auch eine ganze Seite Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Aber wenn ihr dranbleibt, habe ich zum Schluss noch was Lustiges für euch. Und damit viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Stories, News und Learnings rund um Börse, Aktien und Bitcoin. Schub für die Dollardominanz. Die Kryptobranche treibt die Nachfrage nach US-Staatsanleihen durch Stablecoins. Setzen sie sich durch, könnte die US-Währung für das Finanzsystem noch wichtiger werden. So schreibt es das Handelsblatt am letzten Wochenende und es soll in dieser Folge um den dahinterstehenden Genius Act gehen. Das ist eine gesetzliche Regulierung, die wurde letzte Woche verabschiedet in den USA und regelt eben US-Dollar-Stablecoins. Für diejenigen von euch, die mit diesem Bereich noch nicht so bewandert sind, was sind Stablecoins? Das sind quasi digitale Dollar-Token in diesem Fall. Klammer auf, es gibt die auch in Euro und anderen Währungen, Klammer zu. Diese Dollar-Token werden, deren Ausgabe wird auf Blockchain-Basis geregelt. Das heißt, wenn ihr euch für 100 Dollar solche Token holen wollt, dann kriegt ihr 100 Token und jeder dieser Token ist immer einen Dollar wert. Ja, also die bilden quasi digital den Wert des Dollar ab. Und wenn jetzt da Wechselkurse schwanken, also wenn jetzt zum Beispiel wie im Moment der Euro relativ stark gegenüber dem Dollar ist, dann bekommt ihr halt mehr Dollar-Token für euren Euro und umgekehrt. Und so ist das auch in anderen Ländern. Da kommen wir dann noch später drauf zurück. Die Dominanz in dem Stablecoin-Bereich ist bei Ethereum. Deshalb ist auch der ETH-Token jetzt in den letzten Wochen stark angestiegen, also Ethereum, weil eben etwa 50% der Dollar-Token auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben werden oder auf der Ethereum-Blockchain laufen. Aber grundsätzlich gibt es das auch auf anderen Blockchains wie Solana und deswegen ist auch der zum Beispiel angestiegen. So, was regelt jetzt dieser Genius Act? Gehen wir es mal im Schnelldurchlauf durch und dann gehe ich gleich nochmal auf ein paar Punkte ein. Also zunächst mal, US-Dollar-Stablecoins sind ab jetzt zugelassene Zahlungsmittel. Allerdings nur, wenn sie zu 100% gedeckt sind mit Cash oder US-Staatsanleihen. Es dürfen keine Zinsen auf diese Stablecoins gezahlt werden. Des Weiteren dürfen sie herausgegeben werden von registrierten Anbietern oder Banken. Algorithmische Stablecoins sind verboten. Das sind rein digitale Konstrukte, die nicht gedeckt sind mit irgendetwas. Und es gibt so ein paar Verbraucherschutzregeln, wie zum Beispiel Offenlegungspflichten für die Reserven, die man eben hält für die Ausgabe von diesen Coins. So, zunächst mal gehe ich mal auf die Zinsen ein. Das ist nämlich ganz interessant. Also bisher war es so, dass wenn man einen Stablecoin gehalten hat und hat den wie so eine Art Festgeld hinterlegt bei Börsen, dann bekam man da durchaus ein paar Prozent Zinsen im Jahr, manchmal sogar zweistellig. Das hing immer ganz davon ab, wie die Situation war. Das ist also demnächst in den USA nicht mehr so. Also das Zinsprivileg soll bei den Banken verbleiben. Das ist also der Umkehrpunkt. Und damit stärkt man dann natürlich die Banken. Gleichzeitig sind die Banken eben jetzt neu befugt, solche Stablecoins auszugeben. Bisher war es so, dass das eben bestimmte private Anbieter waren, die solche Coins ausgegeben haben. Der größte ist Tether, die geben den USDT-Token aus. Oder Circle, amerikanisches Unternehmen, die geben den USDC-Token aus. Sind mittlerweile übrigens börsennotiert. Ich glaube, der Börsengang war letzte oder vorletzte Woche, also ist relativ neu noch. Also das war bisher schon so und jetzt dürfen das eben auch neue Banken ausgeben. Und da gibt es schon einige US-Banken, die da dran sind und an dem Bereich arbeiten. Was jetzt neu ist, ist, dass bestimmte andere Unternehmen, wie zum Beispiel Walmart oder Amazon, auch drüber nachdenken, ihre eigenen Stablecoins auszugeben. Und das ergibt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Also stellt euch vor, ihr seid Walmart und ihr sagt jetzt, okay, wir bringen so einen neuen Coin raus. Damit könnt ihr bei uns einkaufen. Vielleicht sagt man ja auch, dass man nur mit Walmart-Coins dort einkaufen kann. Oder man sagt, wenn man mit den richtigen Walmart-US-Dollar-Coins dort bezahlt, dann kriegt man ein paar Prozent Rabatt. Also da kann man ja alle möglichen Spielereien machen. Und da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Also das ist durchaus spannend. Und jetzt nochmal zu dem Hinterlegten, also 100% gedeckt mit Cash und US-Staatsanleihen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil nämlich dadurch die Unternehmen und auch die Banken, die solche Coins rausgeben, gezwungen sind, die Dollar, die bei ihnen eingezahlt werden, um dafür diese digitalen Token zu bekommen, die sollen eben auch wieder investiert werden in Staatsanleihen. Das hat einen Vorteil für die Banken oder auch für die Unternehmen, weil für Staatsanleihen bekommst du ein paar Prozent Zinsen im Jahr. 3, 4, 5%, je nachdem, wie gerade das Niveau ist. Und das kriegst du für Cash halt nicht. Ja? Und für den amerikanischen Staat hat es den Vorteil, dass dort eine zusätzliche Nachfrage nach Staatsanleihen entsteht. Und wie wichtig das ist, das habe ich ja im Frühjahr in der Folge mit dem 36-Billionen-Problem erklärt. Ja, jetzt sind es übrigens 37 Billionen. Also das ist für die ganz wichtig. Und damit kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Was ist das Geniale am Genius Act? Also Genius ist im Übrigen eine Abkürzung und ergibt aber dieses englische Wort für Genie. Und dann ist eben die Frage, was ist daran so genial? Also ein Punkt ist definitiv, dass dadurch erhöhte Nachfrage nach US-Staatsanleihen produziert wird. Das heißt, wenn immer mehr Firmen solche Coins ausgeben, immer mehr Leute den Nutzen darin sehen und damit was anfangen können, dann werden natürlich immer mehr US-Staatsanleihen gekauft von diesem Geld, weil die ja dadurch hinterlegt werden müssen. Und das erleichtert es dem amerikanischen Staat, seine Schulden refinanzieren. Ja? Je höher die Nachfrage nach Staatsanleihen ist, desto geringer kann der Zinssatz sein und umso günstiger kann man sich refinanzieren. Das ist halt so ein bisschen der Hintergrund aus Sicht der amerikanischen Administration. Gleichzeitig ist man in der Lage, den Dollar zu exportieren in Drittländer. Also denkt an Länder wie zum Beispiel Venezuela, Argentinien oder die Türkei. Länder, deren eigene Währung einer starken Inflation unterliegt, also fett zweistellig. Und die Leute dort vor Ort sind natürlich daran interessiert, ihr Geld in Währungen zu tauschen, die stabiler sind. Und da ist der US-Dollar nun mal die erste Wahl. Und weil es das dort eben so einfach nicht gibt, macht man das dann halt über diese digitalen Varianten. Und das ist durchaus auch aus Verbrauchersicht für viele Länder, für viele Leute eine spannende Sache. Man kann dann eben auch mit diesen Dollar-Token bezahlen, wenn die Infrastruktur da ist. Auch in Afrika ist das zum Beispiel ein Thema. Da ist USDT durchaus verbreitet. Und als drittes hat man noch einen genialen Punkt, dass eben die Banken dieses Zinsprivileg behalten sollen. Also man möchte nicht, dass die Coins selber, diese digitalen Abbilder, dass die Zinsen generieren, sondern die Zinsen sollen wirklich nur von der Bankenseite vergeben werden oder auf Staatsanleihen gezahlt werden. Ja, und damit stärkt man natürlich diesen Bereich. So, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt natürlich Risiken. Wenn Stablecoins mal im größeren Stil verkauft werden und man will wieder seine Dollar haben, dann kann das natürlich bedeuten, dass dann sehr viele Staatsanleihen zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft werden müssen und das wiederum wird den Bondmarkt belasten. Das ist klar. Aber das ist im Moment ja auch ähnlich, wenn alle gleichzeitig zur Bank laufen, dann hat die Bank auch ein Problem, weil so viel Bargeld hat die nicht. Ja? Also das ist insofern nicht neu, aber es ist ein Risiko, was in dem Bereich besteht. Und es gibt durchaus Bedenken von Verbraucherschützern und Kryptoaktivisten, die sagen, dass solche Stablecoins in dieser Form so eine Art quasi Digitalbank, Zentralbank-Digitalwährung wären, diese CBDCs. Ja? Und dass man damit dann sämtliche Transaktionen von uns allen nachverfolgen könnte, was ein starker Eingriff in unsere Privatsphäre ist. Ja? Also dieses Digitale lässt sich halt quasi, naja, schon lückenlos nachverfolgen. Und das ist anders als bei Bargeld, wo man ja daneben stehen muss, um zu sehen, wer hat wem da Geld gegeben. Und dann weiß man aber auch noch nicht, wer das jetzt genau ist, wenn man die Leute nicht kennt. Also man hat da eine gewisse Privatsphäre für Transaktionen und die gäbe es dann dort schwieriger zumindest. Ja, also das ist, dieser Bereich ist durchaus ein sehr spannender Bereich und den sollte man nicht aus dem Blick verlieren, weil digitale Assets halt immer weiter an Bedeutung gewinnen. Vielleicht nochmal das größere Bild. Wir haben mittlerweile am Kryptomarkt insgesamt einen Wert von 4 Billionen US-Dollar erreicht. Also 4.000 Milliarden US-Dollar sind in digitalen Assets, Bitcoin, Stablecoins, Ethereum und andere investiert und das wächst stetig. Ja. Im Übrigen hat Scott Bessent, der US-Finanzminister, prognostiziert, dass er damit rechnet, dass in den nächsten 5 Jahren die Marktkapitalisierung von US-Dollar-Stablecoins von derzeit etwa 250 Milliarden Dollar auf das Zehnfache, auf 3,7 Billionen Dollar anwachsen könnte. Und da ist er nicht alleine, das wird bestätigt durch unter anderem die Citigroup oder auch McKinsey, die mit ähnlichen Zahlen da kommen. Und das ist natürlich schon massiv. Ja, und wenn ihr jetzt überlegt, 3,7 Billionen, das sind etwa 10% der derzeitigen amerikanischen Staatsschulden. Und das, da seht ihr jetzt, dass das wirklich schon nennenswertes Geld ist, womit sich der amerikanische Staat refinanzieren kann. Ja, ja, also für mich auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich werde das weiter beobachten. Und da ich weiß, dass das jetzt wirklich für viele, glaube ich, schwere Kost ist, man muss sich da in viele Zahlen reindenken und die Zusammenhänge irgendwo für sich in Ruhe mal nachvollziehen, habe ich jetzt noch ein kleines Schmankerl zum Abschluss. Und zwar im Nachgang zu der letzten Folge, wo es ja um den Battle zwischen Trump und Paul ging, habe ich noch ein schönes Ding gestern gesehen. Also war wirklich ganz großes Kino. Also stellt euch vor, gestern war Trump bei der FED zu Besuch und zwar auf einer Baustelle der FED. Da werden im Moment neue Gebäude errichtet und da ist wohl der Punkt, dass die Kosten etwas aus dem Ruder laufen und das will man jetzt dem FED-Chef Paul in die Schuhe schieben. Und da war er gestern dort und man sah ihn dann vor laufender Kamera so eine kleine Pressekonferenz abhalten. Er hatte einen weißen Bauarbeiterhelm an, so seinen normalen Anzug. Neben ihm stand ungefähr halb so groß und halb so breit Jerome Powell, auch mit einem weißen Bauarbeiterhelm. Und dann fing Trump an, ja, sie würden sich jetzt also das hier alles genau anschauen, weil ja die Kosten so hoch seien. Und dann nannte er eine Zahl. Und daraufhin schüttelte Paul ganz vehement mit dem Kopf und Trump schaute dann so und dann sagte Trump, Paul, nee, das wird nicht stimmen, die Zahl hätte er noch nie gehört. Und dann zieht Trump aus seinem Sakko, aus der Innentasche, ein Blatt Papier raus und gibt ihm das und sagt, ja, guck mal, hier steht es. Und dann guckt Paul drauf einen kurzen Moment und sagt dann, ja, aber das, da habt ihr ja ein Gebäude mit draufgesetzt, was vor 5 Jahren schon fertiggestellt wurde. Das ist ja schon längst erledigt. Also unglaublich. Es geht da noch ein bisschen weiter. Also guckt euch das mal an. Ich packe euch das in die Shownotes. Es ist herrlich. Also ganz großes Kino. Nein, aber nochmal ernst zu der Sache. Man versucht jetzt im Moment den Druck immer weiter zu erhöhen auf Powell, damit er die Zinsen runterzieht. Wir haben nächste Woche eine FED-Sitzung und es wird sehr, sehr spannend werden, was da passiert. Ich persönlich rechne nicht damit, dass irgendetwas in Sachen Zinssenkung passiert. Aber man versucht den Druck zu erhöhen, weil man einfach sieht, dass man für die Staatsschulden, die man im Moment refinanzieren muss, halt nach wie vor sehr hohe Zinsen bezahlt. Und das ist ein Problem. Ja. Und die Unabhängigkeit der Fed ist auf der anderen Seite eben aber auch ein hohes Gut. Und da haben sich mittlerweile schon Wall Street-Größen gemeldet, wie zum Beispiel Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, der nochmal ganz deutlich betont hat, dass die Unabhängigkeit der Fed für die Märkte und für das Vertrauen in die US-Währung ganz zentral ist, weil ja Trump immer wieder damit droht, Powell zu feuern. Ja. Also das ist wirklich ein Showdown, der wird sich, glaube ich, noch über den Sommer ziehen. Aber spätestens im Frühjahr wird sich das Thema dann erledigen, weil die Amtszeit von Powell halt nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann ausläuft und dann wird er jemand Neues benennen. Es bleibt also spannend und wir werden das weiterverfolgen. Ganz zum Schluss noch vielen Dank an alle, die in den letzten Wochen Bewertungen rübergeschickt haben, Sterne rübergeschickt haben bei Spotify. Auch bei Apple ist, glaube ich, eine eingetroffen. Also vielen Dank, habe ich gesehen. Freue mich da jedes Mal drüber. Und wenn ihr Kommentare habt zur Episode, Fragen, Anmerkungen, immer gerne reinschreiben. Auch das ist mittlerweile bei Spotify und dem einen oder anderen auch möglich. Also nutzt das. Ich gucke da auch rein und wenn ich sehe, melde ich mich da auch auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Resttag, ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.